Friedrich Schiller tadelte in seiner 1795-96 entstandenen Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung: Rousseaus leidenschaftliche Empfindlichkeit ist schuld, dass er die Menschheit, nur um des Streits in derselben recht bald loszuwerden, lieber zu der geistlosen Einförmigkeit des ersten Standes, also des Naturzustandes, zurückgeführt, als jenen Streit in der geistreichen Harmonie einer völlig durchgeführten Bildung geendigt sehen will. Beide hätten ihr Missverstehen nachträglich mit Immanuel Kants 1798 erschienener Anthropologie in pragmatischer Hinsicht korrigieren können. Man darf eben nicht, heißt es dort, die hypochondrische Schilderung, die Rousseau vom Menschengeschlecht macht, das aus dem Naturzustande herauszugehen wagt, für Anpreisung, wieder dahin ein- und in die Wälder zurückzukehren, als dessen wirkliche Meinung annehmen. Weniger umständlich fügte Kant hinzu, Rousseau wollte im Grunde nicht, dass der Mensch wiederum in den Naturzustand zurückgehen, sondern von der Stufe, auf der er jetzt steht, dahin zurücksehen sollte. Rousseau hatte bereits in der Vorrede seiner Abhandlung deutlich gemacht, es handele sich beim Naturzustand um eine regulative Idee, nicht um eine menschheitsgeschichtliche Tatsache. Es ist kein kleines Unterfangen, in der wirklichen Natur des Menschen das Ursprüngliche von dem Künstlichen zu unterscheiden und einen Zustand zu ergründen, der nicht mehr zu finden, vielleicht niemals dagewesen ist und künftig auch allem Ansehen nach nie vorkommen wird. Dessen ungeachtet aber muss man richtige Begriffe von demselben haben, wenn man über unseren gegenwärtigen Zustand urteilen will. Rousseau wollte verstehen, was der Mensch als Mensch sei, um daran messen zu können, was aus den Menschen in der Gesellschaft geworden ist. Es ist verführerisch, die Idee vom Menschen als abstrakt zurückzuweisen. Aber wenn es den Menschen nicht gibt, wie soll es dann Menschenrechte geben? Wenn es möglich und wünschenswert ist, so etwas wie Menschenrechte zu formulieren, die für den westlichen Städter genauso gelten wie für die letzten überlebenden Eingeborenen in einer der Amazonasregionen, die Lévi-Strauss einst besuchte, dann ist es nötig und unvermeidlich, etwas zu finden, was allen gemeinsam ist, unabhängig von ihrer Lebensart, ihrer Kultur, ihrer Zivilisation. Eben danach hat Rousseau gesucht, und eben das nannte er Natur. Gleichwohl ist der Mensch im Unterschied zu den übrigen Lebewesen nicht in die Natur gebannt. Er ist das noch nicht festgestellte Tier, wie Nietzsche es in seiner unfreundlichen Art ausdrückte. Die Natur des Menschen disponiert ihn dazu, sich aus eben dieser Natur herauszuarbeiten oder sich zu ihr hinaufzuarbeiten, wie Nietzsche es in aggressiver Wendung gegen Rousseau verlangt. Auch ich rede von Rückkehr zur Natur, obwohl es eigentlich nicht ein Zurückgehen, sondern ein Hinaufkommen ist. Hinauf in die hohe, freie, selbstfurchtbare Natur und Natürlichkeit. Aber Rousseau, wohin wollte der eigentlich zurück? Rousseau, dieser erste moderne Mensch, Idealist und Kanaille in einer Person, der die moralische Würde nötig hatte, um seinen eigenen Aspekt auszuhalten, krank vor zügelloser Eitelkeit und zügelloser Selbstverachtung. Auch diese Missgeburt, welche sich an die Schwelle der neuen Zeit gelagert hat, wollte Rückkehr zur Natur. Wohin, nochmals gefragt, wollte Rousseau zurück? Dahin jedenfalls, wohin Nietzsche mit seinem Übermächtigungswillen nicht folgen wollte. Die Freiheit der Menschen besteht darin und erwächst daraus, dass ihre Kultur oder besser ihre Kulturen gewissermaßen zu ihrer Natur gehören. Selbst die Zerstörung des Planeten, die für Rousseau und seine Zeitgenossen wie für alle Menschen vor der industriellen Revolution allenfalls als göttliches Strafgericht gedacht werden konnte, wäre insofern noch als natürlich anzusehen, als es der Natur vollkommen gleichgültig ist, ob 2, 3, 6 oder 9 Milliarden von uns auf dem Planeten herumlaufen oder niemand mehr. Nur uns ist nicht egal, ob es uns gibt oder nicht. Und auch nicht, falls es ihn gibt, unserem Schöpfer. Noch weitergehend und jede Rhetorik der Demut vor und der Bescheidenheit in der Schöpfung hinter sich lassend, ließe sich behaupten, die Natur sei erst im Menschen zum Bewusstsein gekommen, sei ein rein menschliches, in keiner Weise von ihm unabhängiges Konstrukt, und zwar eines, das sich zeitgleich und untrennbar verbunden mit dem der Kultur entwickelt hat.